Das ist alles auf Aktien. Gleich geht's los.
Ein cremiger Cappuccino, ein Espresso für zwischendurch oder ein köstlicher Flat White. Ganz egal, wie für dich dein Lieblingskaffee aussieht, mit unserem heutigen Werbepartner De'Longhi und dem neuen Kaffeevollautomaten Rivelia gelingt dir ganz einfach die perfekte Tasse Kaffee. Du kannst dabei im Handumdrehen hin und her wechseln zwischen verschiedenen Bohnensorten. Dank dem innovativen Bean-Switch-System kannst du mit verschiedenen Bohnensorten experimentieren und so neue Geschmäcker erkunden. Bis zu 16 individuell anpassbare Kaffee- und Milchgetränke kann die Rivelia zubereiten. Damit bist du auf jeden Wunsch deiner Gäste vorbereitet. Und dank dem kompakten Design passt die Maschine in jede noch so kleine Küche. Die neue De'Longhi Rivelia. Jeder Switch ein Perfetto-Moment. Einfach Boden wechseln und genießen. Mehr Infos unter www.de'Longhi.com und natürlich auch hier in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Das sind die Finanzthemen des Tages.
Wir sprechen heute über einen unrühmlichen Abgang von der Wall Street, den krassen Absturz eines Corona-Highflyers und ein großes Dividendenversprechen. In unserem Top-Thema geht's um den Doomsday der Hype-Aktien und in der AAA-Idee gibt's Futter fürs Börsenkopfkissen.
Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert
und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte.
Heute ist Montag, der 6. Dezember und wir wünschen euch einen guten Start in die Woche. Mal sehen, was der Nikolaus euch Börsianern heute so in den Stiefel legt. Letzte Woche war es ja insgesamt nicht so dolle. Der DAX hat da auf Sicht von 5 Tagen 0,6% verloren und schloss dann am Ende bei 15.170 Zählern. Größte Verlierer waren MTU Aero Engines mit 11% minus, Continental und Deutsche Telekom mit mehr als 7% minus. Aber Anja, Gewinner gab es auch.
Ja genau, insgesamt war die vergangene Woche gar nicht so extrem schlecht an der Börse. Es gab schließlich auch Plustage und im DAX, da legten zum Beispiel Daimler und die Allianz zu. Bei Daimler, da steht ja diese Woche die Aufspaltung an in die Truck- und die Pkw-Sparte und das sorgt für Kursfantasie. Und bei der Allianz, da kamen die Aussagen von Vorstandschef Oliver Bethe gut an, wonach der Versicherer die Dividende in den nächsten Jahren um 5% erhöhen will und zwar jedes Jahr.
Ja, aber nicht so gut ging es bei den Hype-Aktien an der Nasdaq zu. Ja,
auf das die kann man wohl sagen.
Ja, auf die gehen wir später dann auch nochmal ausführlicher ein beim Thema des Tages. Aber unter Druck waren auch die großen chinesischen Tech-Werte, Pinduoduo, NetEase, JD.com oder Baidu. Die verzeichneten Verluste zwischen 10% und 20% auf Wochensicht. Was war da los? Naja, Didi war los. Peking hat ja schon länger Druck auf den Fahrdienst ausgeübt, dass er sich, naja, als China-Firma von der New Yorker Börse zurückzieht. Ja, und jetzt hat das Unternehmen, das ist ein Konkurrent von Uber, nachgegeben. Didi strebt ein Delisting an. Und zwar unverzüglich, wie es heißt. Tja, Anja, da finde ich Didi Hallervorden besser als Didi, den Fahrdienst. Was meinst du?
Ja, da bin ich definitiv dabei. Gerade mal 5,5 Monate hat Didis amerikanisches Abenteuer gedauert und könnte, so fürchten das jedenfalls manche Experten, zum Präzedenzfall für andere chinesische Firmen werden, die in den USA gelistet sind. Und du hast ja ein paar China-Aktien. Was genau macht man jetzt in so einem Fall?
Ja, ich habe sowohl China-Aktien, die als ADR in Amerika gehandelt werden, als auch China-Aktien, die in der Hongkonger Börse gehandelt werden. Und also ich muss dazu sagen, beides ist möglich. Wenn jetzt tatsächlich eine ADR-Aktie zurückgezogen wird, dann wird die wahrscheinlich gekündigt und man bekommt das Geld zurück. Dann würde ich dann das Geld, wenn ich noch von der Story überzeugt bin, in die in Hongkong notierte Aktie investieren. Ich glaube, hier ist aber die Angst, dass das nur ein Schritt ist und dass dann Peking noch weiter gehen wird und irgendwann den chinesischen und damit auch den Hongkong-Kapitalmarkt für ausländische Investoren dicht macht oder sehr hohe Hürden aufbaut.
Ja, wow. Also wir bleiben auf jeden Fall dran und werden berichten. Aber mal ganz abgesehen von chinesischen Aktien gab es dicke Minuszeichen bei CrowdStrike. Da ging es 15% runter und bei DocuSign, die haben sich auf Wochensicht fast halbiert mit einem Minus von 46%. Richtig krass, denn die Aktie galt ja als einer der Gewinner der Pandemie. Aber die große Nachfrage nach dem Softwareangebot für digitale Verträge, die scheint offensichtlich nicht so nachhaltig zu funktionieren, wie man sich das erhofft hat.
Ja, nicht so nachhaltig oder zumindest nicht so flott nach oben, wie erhofft. Ja, zu allem Überfluss sind dann am Wochenende auch noch die Kryptowährungen abgestürzt. Also zuerst die Hype-Aktien und dann Krypto. Der Bitcoin, der stand am Freitag noch bei $57.000 und dann ging es im Laufe des Samstags runter auf $47.000, also rund 18%, $10.000 weniger. Und ähnliche Verluste gab es auch bei Ether. Da ging es von $4.600 runter auf $3.800. Ja, am Sonntag konnten sich die Kryptowährung dann etwas erholen oder sagen wir mal stabilisieren. Aber die Verunsicherung, die bleibt, zumal jetzt wichtige technische Marken wie die 200-Tage-Linie in Gefahr sind.
Naja, also mit Charttechnik kann man mich eher jagen, ehrlich gesagt. Aber die Risikoaversion, die nimmt im Moment tatsächlich zu. Ja, ich weiß, du bist irgendwie so ein Charttechnik-Fan. Aber gut. Und was ich auch noch sagen wollte von der Fed, da ist ja anders als in vorherigen Wackelphasen auch nicht so wirklich mit Unterstützung zu rechnen. Denn die Währungshüter, die haben im Moment eben eher den Kampf gegen die Inflation im Blick. Und darüber sprechen wir gleich noch. Und dazu kommt noch die Unsicherheit über Omikron. Laut WHO ist die Virusvariante mittlerweile in 38 Ländern nachgewiesen worden. Das sieht also nach einer eher schwierigen Börsenwoche für uns beide aus, Daniel.
Ja, lohnt sich da noch ein paar Termine zu nennen?
Na klar, ist ja auch ziemlich überschaubar diesmal.
Gut, naja, also am Montag, da erfahren wir etwas über den Auftragseingang in der Industrie. Für den Monat Oktober ist das. Und die europäischen Importpreise, die stehen ebenfalls auf dem Programm. Da schauen wir in beiden Fällen hin, weil es was sagt über die Stärke der Inflationstendenz. Ja, und außerdem treffen sich die Minister der Eurogruppe. Und nicht zu vergessen, die OECD stellt einen Bericht vor über die Steuereinnahmen während der Pandemie.
Das Thema des Tages.
Eine Aktienrallye läuft so lange, bis sie nicht mehr läuft. Und wann genau die guten Zeiten an der Börse enden, das kann natürlich niemand sagen. Am Freitag haben aber Investoren einen Vorgeschmack bekommen, wie sich das Ende anfühlen könnte. Unternehmen, die noch vor Tagen Lieblinge der Anleger und Favoriten der Analysten waren, die sind zum Wochenschluss teilweise zweistellig eingebrochen.
Ich nenne da mal ein paar Namen. Atlassian, Cloudflare, Jumia, Tesla, The Trade Desk, Zoom Video, MicroStrategy, Coinbase, Square, Adobe, DigitalOcean, Plug Power. Und das sind alles Aktien, die am Freitag zwischen 5% und 10% verloren haben.
Ja, und gemeinsam ist diesen Titeln, dass sie mit enormen Wachstumsaussichten identifiziert werden. Und zugleich sind sie nach traditionellen Maßstäben, wie zum Beispiel dem Kursumsatzverhältnis, extrem hoch bewertet. Und sie finden sich in den Depots vieler Privatanleger. Und manchmal werden sie daher auch Hype-Aktien genannt.
Ja, um das mal konkret zu machen, DocuSign, das ist die Firma, die am Freitag 42% an einem Tag verloren hat, die wird in diesem Jahr mit einem Umsatz von 2 Milliarden Dollar machen. Zwischenzeitlich, im September, war das Unternehmen mal 60 Milliarden Dollar wert, also das 30-fache des Umsatzes. Bei Industrieunternehmen liegt die Bewertung teils unter dem Umsatz. Klar, die sind auch nicht so dynamisch, aber selbst bei einem Softwareunternehmen war es selten mehr als das Zehnfache der Erlöse. Und dazu muss man sagen, hohe Bewertungen sind an sich kein Problem, solange es eben ein rasantes Wachstum gibt. Aber wehe, wenn sich die Wachstumsaussichten eintrüben, dann zahlt eben keiner mehr das 30-fache des Umsatzes.
Tja, und was genau ist jetzt der Grund, warum die Stimmung so abrupt umschlägt? Manchmal ist das gar nicht so einfach zu sagen. Das ein Ereignis, das gibt's meistens gar nicht. Letzte Woche hat Fed-Chef Jerome Powell gesagt, dass er die jetzige hohe Inflation nicht mehr als vorübergehend ansieht. Und die Anleger haben daraus abgeleitet, dass die Zinswende vielleicht doch früher kommen könnte. Und höhere Zinsen sind bekanntlich Gift für hochgedopte und hochbewertete Wachstumsunternehmen.
Ja, und dazu kamen noch ein paar Enttäuschungen bei den Quartalszahlen. DocuSign hat mir ja genannt und die von Salesforce kamen auch nicht so gut an. Und Enttäuschung kann da schon mal heißen, dass das Unternehmen einfach nur nicht mehr so optimistisch ist. Also, dass die weiter stark wachsen, aber eben nicht mehr so hohe Erwartungen haben wie vor ein paar Monaten. Ja, und dann gab es noch eine grimmige oder besser krumpelige Warnung aus dem Hause Berkshire Hathaway. Ja, und fertig ist der Giftcocktail für Hochchancen, aber auch Hochrisikoaktien.
Ja, genau. Und die krumpelige Warnung, ein sehr schönes Wort, die kam von Charlie Munger, dem Weggefährten von Investorenlegende Warren Buffett. Und manche sagen auch, das ist eigentlich der analytische Kopf hinter Buffett. Und Munger, der ist 97 Jahre alt und der hat auf einer Konferenz erklärt, dass ihn die Bewertung in manchen Bereichen des Aktienmarkts an die Dotcom-Blase der 1990er Jahre erinnern. In einigen Bereichen seien sie sogar noch verrückter als damals. Und auf die Dotcom-Blase, die erste Internet-Euphorie, da war ja in den Jahren 2000 bis 2003 zunächst ein Crash und dann ein ganz langer Bärenmarkt gefolgt. Und Munger, der hat jetzt davon gesprochen, dass die Märkte teilweise krass überbewertet seien. Und die Kryptowährung, die hasst er sowieso. Er würde sich wünschen, sie wäre nie erfunden worden. Auch das hat er gesagt.
Na, das ist hart. Na, aber wie dem auch sei, eine Korrektur nach der Rallye wäre alles andere als ungewöhnlich. Also der Nasdaq 100 Index, der notiert gerade mal 5% unter seinem Rekordhoch vom 19. November. Ja, und der steht immer noch 26% höher als vor einem Jahr. Korrekturen von 10%, die sind in den Wachstumsmärkten keineswegs unüblich. Und jetzt mal abgesehen von Corona gab es einen Rückschlag in dieser Größenordnung zuletzt im Dezember 2018. Da ging es dann immerhin innerhalb von 7 Tagen 13% runter.
Tja, und deutlich mehr als 5% unter Hoch ist das Flaggschiff der Technologieinvestoren Cathie Wood's ARK Innovation. Der Fonds, also der auf Firmen mit exponentiellem Wachstumspotenzial setzt. Und er war Anfang des Jahres im Februar auf $160 gestiegen und jetzt liegt er nur noch bei $94. Und besonders Spitzfindige, die haben sogar Parallelen zwischen dem ARK Innovation heute und der Nasdaq in den Jahren 2000 bis 2003 gefunden. Und damals, könnte man sagen, war die ganze Nasdaq voller Hype-Aktien. Und würde der ARK Innovation sich genauso entwickeln wie die Techno-Werte damals, dann könnte der Kurs auf $40 stürzen. Das ist so ein Chart of Doom, das habt ihr ja, also Holger und du, in der Welt schon beschrieben.
Ja, ja, aber für ja. Ich sollte dazu sagen, für den Gesamtmarkt, da muss es nicht so schlimm kommen.
Das wäre
damals
schön.
Ja, 99, 2000, das war schon eine andere Zeit, da war Dotcom-Bubble und die ganzen Geschäftsmodelle, die damals an die Börse kamen, ja auch im Technologiebereich, die waren aber noch unreif und vor allen Dingen unprofitabel. Heute dagegen hast du Tech-Riesen wie Amazon, Apple, Google, Facebook oder jetzt heißen sie ja Meta, Microsoft, das sind alles Gelddruckmaschinen, die Milliardengewinne in einem Quartal machen. Und daher sagen wir, kann schon sein, dass ja aus den Hype-Aktien, dass da Luft abgelassen werden muss und je höher bewertet, desto mehr. Aber bei der gesamten Nasdaq, da sieht es nicht nach einem Einbruch wie nach dem Jahr 2000 aus und schon gar nicht nach einer langen Bässe wie damals. Wir dürfen nicht vergessen, da ging es ja innerhalb von 3 Jahren um 80% nach unten. Ne, das schafft vielleicht Cathie Wood, aber nicht die Nasdaq.
Die AAA-Idee des Tages.
Wir sprechen ja sonst bei AAA häufiger mal über ausgefallene Werte, aber heute soll es mal um eine Aktie gehen, die lange das Synonym für grundsolide war. Und das Unternehmen heißt Badische Anilin- und Sodafabriken oder kurz BASF. Und tatsächlich war das eine meiner ersten Aktien, die ich mir je zugelegt habe. Und früher mein bevorzugter Hersteller von Audio- und Videokassetten, falls sich jemand von euch da draußen noch an diese Retro-Technik erinnert. Daniel, hast du früher eigentlich auch Mixtapes gemacht?
Mixtapes, da war doch mal was.
Da war mal was, ja.
Ja, wenn ich mich recht erinnere, habe ich das sogar moderiert, also
oh, wow.
mit Kommentaren versehen. Es war also so eine frühe Form von Podcast-Audiokunst.
Ja, genau. Aber wir wollen natürlich heute nicht über unsere frühen Gehversuche als Moderatoren sprechen oder gar über unseren Musikgeschmack. Das hat ja Philipp letzte Woche schon erledigt mit seinem Elton John-Geständnis. sondern über die BASF und warum dieser Wert gerade jetzt eine Überlegung wert sein könnte.
Genau, da muss man erstmal feststellen, dass die Aktie schon deutlich bessere Zeiten erlebt hat. Im Moment notiert das Papier so auf 12-Monats-Sicht 5% niedriger. Ja, das klingt erstmal nicht schlimm. Allerdings hätte man in der gleichen Zeit mit dem DAX 15% plus gemacht. Plus wohlgemerkt. Entsprechend ist die BASF auch in der DAX-Rangliste abgerutscht. Mit einem Börsenwert von 54 Milliarden Euro reicht es im Moment nur noch für einen Platz im vorderen Mittelfeld.
Ja, und für die BASF lief es nicht nur diesem Jahr mau. Auf 3-Jahres-Sicht liegt die Aktie knapp 10% im Minus. Und das Allzeithoch liegt auch schon ein Weilchen zurück. 2018 war das mit knapp 100 Euro. Das klingt also alles ziemlich trübe und ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum sprechen die dann überhaupt über so einen lahmen Depothänger? Und das hat mehrere Gründe. Im Moment geht es ja wieder etwas ruppiger zu an der Börse und die BASF hat da zwei Vorteile. Der größte Chemiekonzern der Welt ist im Moment mit einem KGV von 10 relativ günstig bewertet und es ist ein wirklich dividendenstarker Titel. Divi Eckert, das ist dein Auftritt.
Ah ja, aufwachen. Ja.
Genau.
Wie ihr wisst, ist mir die Dividende ja besonders wichtig, vor allen Dingen, wenn sie solide ist. Und die BASF steht da wirklich gut da. Das Unternehmen, das hat auch für 2020 wieder eine stabile Dividende von 3,30 Euro angekündigt. Und der CEO Martin Brudermüller, der betont, dass eine verlässliche Dividende Priorität hat. Die Dividendenrendite übrigens, die liegt im Moment bei 5,6%. Und das ist schon recht ordentlich.
Ja, und ein bisschen Fantasie gibt's außerdem. Der Konzern investiert seit mehreren Jahren stark in die grüne Energietechnik, will bis 2050 klimaneutral produzieren. Die Zahlen, die der Konzern zuletzt veröffentlicht hat, kamen auch ganz gut an. Der Jahresausblick wurde angehoben und die Nachfrage war trotz Corona-Krise stärker als gedacht. BASF profitiert gerade in schwierigen Zeiten davon, sehr, sehr breit aufgestellt zu sein. Der Konzern stellt unter anderem Produkte her für die Auto-, Kosmetik-, Pharma-, Agrar- und Nahrungsmittelindustrie.
Ja, es gibt allerdings auch Experten, die in der Konglomeratstruktur ein Manko sehen und die Zerschlagung fordern, zum Beispiel wie Siemens oder GE es gemacht haben. Und sollte es so kommen, könnte das den Kurs sogar beflügeln. Insgesamt 60% der Analysten raten bei BASF jetzt schon zum Kauf. Klares Votum. Das höchste Kursziel, das liegt bei 114 Euro, das niedrigste bei 70 Euro. Ein aktueller Kurs ist so knapp unter 60 Euro. Es muss einem nur klar sein, BASF ist tatsächlich eine dieser Aktien, die man sich unters Kopfkissen legt. Da tut sich einfach nicht viel. Trotzdem kann das Ganze ein guter Anker sein in einem breit aufgestellten Portfolio, gerade in diesen Zeiten.
Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, deshalb schickt uns eine Mail an aaa@welt.de, also aaa@welt.de, oder gebt uns eine Bewertung. Und Joachim hat geschrieben, er hört uns täglich und möchte gern Teil der AAA-Community werden. Lieber Joachim, die gute Nachricht ist, das bist du längst, wenn du uns täglich hörst. Und wenn du die Themen nochmal in Ruhe nachlesen willst, dann abonnier auch gern unseren Newsletter. Die Adresse, die packen wir mit unter die Shownotes bzw. den Begleittext.
Ja, und Tim hat uns geschrieben, dass unser Podcast zu deiner täglichen Aufstehroutine gehört. Wie der Kaffee gehört einfach zum Morgen dazu.
Och, das ist aber nett, dankeschön.
Finde ich auch. Ja, und Tim treibt die Frage um, warum sich der MSCI World Acqui fast genauso entwickelt wie der MSCI World. Halt nur ein paar Prozentpunkte schlechter dieses Jahr. Also Tim, der Acqui, der enthält in der Tat über weite Strecken die gleichen Aktien wie der MSCI World. Aber dazu kommen noch ein paar Prozentpunkte Aktien aus den Emerging Markets, die der MSCI World eben nicht hat. Und da die Schwellenländer 2021 schlechter gelaufen sind als die USA, ja, die sind mit großem Abstand Hauptbestandteil des World, erklärt sich auch dieser Abstand, na, diese paar Prozentpunkte Rendite-Rückstand. Also keine Gebühren, ja, sondern einfach die Allokation. Und wenn ihr wie Tim oder Joachim auch nichts verpassen wollt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.